Wir können Camperman.
Nein, ihr hört.
Wir hören Camperman.
Ihr hört Camperman.
Sag nochmal.
Hallo, es ist Donnerstag, Camperman-Zeit. Es ist herrlich warm in Deutschland. Und auch die WM nimmt langsam Fahrt auf für die, die Fußball interessiert sind. Ich habe heute eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet, denn ich bin ganz allein. Ja, die sind nämlich alle unterwegs. Gerd ist ja in Dänemark und Wuppi hat beruflich zu tun, Nadine auch. Und deshalb dachte ich mir, was mache ich? Ich mache für euch ein kleines Reisespecial mit so nützlichen Tipps und Informationen, die euch helfen, sicherer in den Urlaub zu fahren. Zusammengefasst sind das: Auto richtig beladen und packen. Wie kann ich bei diesen horrenden Preisen ein bisschen den Geldbeutel schonen bei den Spritpreisen? Dann haben wir einen Zwischenstopp. Florian ist nämlich für uns auf dem Campingplatz Lüttauer See gewesen, oben im Norden bei uns. Und dann gibt es zu guter Letzt noch ein bisschen Aktenzeichen XY, nämlich die herkömmlichen und die aktuellen Betrugsmaschen im Ausland, wenn man mit dem Camper unterwegs ist. Also bleibt dran, ihr werdet bestimmt nicht dümmer sein hinterher.
Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
Ja, wie schon gesagt, all meine Kompagnons und Beifahrer und Mitfahrer und Lenker sind ausgeflogen und deshalb habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt, damit wir diese Folge auch sinnvoll füllen, und dachte mir, es schadet nie, sich nochmal Gedanken zu machen, bevor man jetzt in den Urlaub fährt. Habe ich an alles gedacht? Habe ich das richtig gepackt? Beziehungsweise vielleicht auch Sachen, die man selber noch nicht wusste, für euch aufbereitet. Ich persönlich finde das immer ganz gut, so eine Checkliste zu haben, und deshalb, damit ihr das auch als Service mitnehmen könnt, habe ich viele Themen dieser Episode für euch als Downloads auf die Website camperman.de gestellt. Ihr findet all diese Informationen auch bei uns in der Folgenbeschreibung hier unter diesem Podcast. Und sollte ich irgendwas vergessen haben, was ganz wichtig ist, bitte gerne einen Kommentar schreiben oder eine E-Mail, dann wird das angepasst oder geändert, sodass wir gemeinsam alle diese Dokumente vielleicht auch bedienen können, wenn ihr Lust habt. So, kommen wir mal zum ersten großen Thema, und zwar vor der Reise packen und richtig beladen.
Ungefragt klug geschissen.
Grundsätzlich ist ja erstmal wichtig, kenne ich mein Auto und was kann ich mit dem Auto eigentlich machen? Dabei ist zu unterscheiden, in der Regel sind so Aufladung oder Zuladung bei einem Wohnmobil bis 3,5 Tonnen. Das ist eigentlich so ein Standard, den man so kennt. Viel größere sind dann meistens darüber. Warum sage ich das? Weil natürlich ein Auto ein gewisses Gewicht hat und dann ein gewisses Zuladungsgewicht. Das heißt, wir haben ein Leergewicht, sagt man ja schon, ein leeres Auto wiegt Summe X oder Betrag X. Und dann gibt es das zulässige Gesamtgewicht. Und die Differenz ist im Grunde genommen das, was ihr reinpacken könnt. Das ist manchmal gar nicht so viel, gerade bei so Campern, die, sagen wir mal, vom Hersteller kommen. Die achten natürlich sehr darauf, Leichtbau zu verwenden und euch so zu ermöglichen, dass ihr da möglichst viel reinladen könnt. Aber wenn man da so für den Sommerurlaub plant, dann geht das relativ schnell. Darum einfach mal die Rechnung. Man hat im Grunde genommen das zulässige Gesamtgewicht minus das Leergewicht und dann nochmal minus die Personen, die einsteigen. Und da ist eine Faustregel, die ganz gut funktioniert: 75 Kilogramm pro Person. Wenn ihr jetzt sagt, ah, ich fahre mit meinen Kindern, die sind ja viel leichter, dann ist das halt so eine Differenz, die vielleicht auch zu einem etwas schwereren Erwachsenen hinzukommt. Das heißt, so ein Faustwert, den man ganz gut nehmen kann. Dann hat man im Grunde genommen eigentlich einen ganz guten Mittelwert. Bei den Führerscheinen, wenn man sich jetzt einen Camper mietet, vielleicht auch im Urlaub, sollte man ein bisschen darauf achten, dass dieser Führerschein eben auch für das zulässige Gesamtgewicht zugelassen ist. Das heißt, der Führerschein Klasse B, der mittlerweile ganz gängig ist, ist eben nur für Fahrzeuge bis 3,5 Kilo. Alles darüber erfordert den C1-Führerschein. Bei Wohnmobilen über 3,5 Tonnen ist der sogar Pflicht. Kleine Randnotiz für die älteren Semester unter euch: Wer noch einen Papierführerschein von vor 1999 besitzt, sollte diesen schnell tauschen, denn es gibt eine Pflicht, seit 2025 das zu tun. So viel einmal grundsätzlich zu dem Fahrzeug. Kommen wir jetzt mal zu dem Thema: Wie belade ich denn das Fahrzeug richtig? Grundsätzlich ist eigentlich zu sagen, dass man niemals schwere Lasten auf dem Dach oder weit hinten am Heck verstauen sollte. Das Problem bei schweren Gewichten auf dem Dach ist, das heißt, wenn man in Lenkbewegungen kommt, in Kreisverkehren oder sonst wo unterwegs ist, fängt das Auto an, tief einzutauchen, das hat einen höheren Hebel und der Schwerpunkt wird ungünstig verlagert. Das gleiche gilt für die Belastung bei der Hinterachse. Das heißt, wenn du das Gewicht auf der Hinterachse hast, könnten in Kurven das Fahrzeug ausscheren und das möchte man nicht. Das heißt, schwere Lasten immer niedrig und möglichst in der Mitte des Fahrzeuges zu platzieren. Wenn ihr das Gewicht im Auto verteilt, achtet auch darauf, dass das Gewicht sowohl auf der linken als auf der rechten Seite gleichmäßig verteilt ist. Das macht man sich ja intuitiv schon, aber wenn man sich nochmal anguckt, kann man ja vielleicht dann auch nochmal das schwere Vorzelt nochmal auf die andere Seite legen oder wenn es in der Heckgarage untergebracht ist, auch da dabei darauf zu achten, dass dort die Verteilung ganz gut ist. Dann ist es so, bei Fahrradträgern am Heck immer darauf zu achten, dass die Stützlast des Trägers und die Anhängerlasten berücksichtigt sind. Die Achslast hinten dabei auch im Blick behalten. Das heißt, der kommt ja noch dazu. Meistens sind diese Träger ja sehr leicht gebaut. Das hat den Grund, dass dann das Gewicht obendrauf besser, größer sein kann. Schwierigkeiten entstehen gerne auch mal bei diesen Trägern. Wenn du einen Träger hast, der vielleicht ein gewisses Gewicht ausweist, aber man sich jetzt ein E-Bike gekauft hat, die in der Regel ja sehr viel schwerer sind, dann könnte es sein, dass die Last dieses Trägers gar nicht mehr ausreicht und dann diese Träger irgendwie in die Knie gehen und sich verbiegen, beziehungsweise drei E-Bikes oder zwei E-Bikes hinten auch dafür sorgen, dass euer Träger das gar nicht mehr kann. Also das bitte mal checken, wenn in letzter Zeit was geändert wurde, denn das kann bedeuten, dass man einen anderen Träger braucht oder gegebenenfalls vielleicht so ein Fahrrad auch in den Innenraum stellt oder hinten in die Heckgarage. Dann ist es so, dass man bei Dachboxen, die sind ja ganz gängig, beziehungsweise eben auch bei Dachzelten, ich fahre ja selber mit einem, darauf achten sollte, dass die zulässige Dachlast nicht überschritten wird. In der Regel sind das so 100 bis 150 Kilogramm. Und das bedeutet gar nicht, dass das maximale Gewicht ist, was du oben raufladen kannst, sondern gemessen an dem Fahrzeug und den Sogkräften, die entstehen. Das heißt, ein Dachgepäckträger oder ein Dach hat immer eine statische und eine dynamische Last. Und wenn man so sagt, 100 bis 150 Kilogramm, ist das eine Faustregel, die auch gerne beinhaltet, dass eben auch die Zugkräfte oben an dem Dach sicher sind. Das heißt, das müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen wie in so einem Flügel beim Flugzeug. Das heißt, wenn ihr oben eine Dachlast habt, dann zieht die auch irgendwann an dem Träger. Und das kann sogar so weit gehen, dass ein Freund von mir mit seinem Land Rover passiert, dass der mit seinem Dachzelt oben, dem ist das Dach hochgekommen wie bei einer Konservendose. Das ist beim Lenny natürlich auch ein bisschen ein Problem. Die sind nur verschraubt vorne. Aber das kann passieren. Insofern achtet dabei auch darauf, dass ihr das Ding nicht vollknallt und viel zu voll macht. Wie wiege ich denn, wenn ich jetzt dieses Auto verteile oder die Last im Auto verteile, am sinnvollsten? Und das sind natürlich Sachen, die ein bisschen Planung, ein bisschen Vorbereitung bedeuten. Am einfachsten ist es natürlich, mit einer Personenwaage zu arbeiten und dabei im Grunde genommen zu sagen, ich wiege mich selbst und dann nehme ich den Gegenstand in die Hand und dann trage ich ein, was diese Box, die ich immer dabei habe mit Werkzeug oder Tape und was weiß ich, oder im Grunde genommen eine ganz normale Box, wo Konserven drin sind oder so die Notversorgung für die Reise. Da kann man immer ganz gut die Differenz ausrechnen und somit dann auch schnell ermitteln, was denn das Gewicht ist. Dann kann man natürlich auch Gasflaschen im vollen Zustand irgendwie wiegen, andere Sachen, ob das jetzt ein Sonnenschirm ist oder. Das ist eine ganz einfache Lösung. Wenn man jetzt größere Sachen hat, wie zum Beispiel das E-Bike, was man da nicht irgendwie vernünftig draufpacken kann, kann man natürlich auch irgendwie ein Holzbrett über zwei Personenwagen legen. Da muss man natürlich mal die Nachbarn fragen oder man hat zwei. Und dann legt man da ein Holzbrett drauf dann wiegt man erstmal, was das Holzbrett wiegt, auf beiden Wagen und stellt dann das E-Bike drauf. In der Regel hat man aber auch Angaben vom Hersteller, was so ein E-Bike wiegt. Also das geht ganz gut. Unterwegs kann ich nur empfehlen, habe ich auch immer dabei, eine Kofferwaage. Das sind diese Dinger, die dann unten so einen Haken haben. Die muss man dann halten oder irgendwo einhängen. Die sind perfekt für unterwegs. Da kann man nämlich ganz schnell mal das Gewicht einer Gasflasche ermitteln. Und wenn man dann auf die Gasflasche schaut, sieht man ja auch ganz schnell, wie das Leergewicht dieser, wieder bei so einem Begriff, das Leergewicht der Flasche ist, nämlich Tara. Tara ist angegeben, das ist das Leergewicht und dann hast du dann im Grunde genommen die Füllmenge und du siehst dann im Grunde genommen relativ schnell, wie voll die Flasche noch ist. Aber eben auch nur, um die Flasche zu wiegen, ist so eine Garage, beziehungsweise so eine Kofferwaage oder so eine Gepäckwaage immer ganz gut. Die kosten in der Regel so 10 bis 20 Euro und können in der Regel bis zu 50 Kilo tragen. Also wenn man die aufhängt, kann man da ganz gut mit arbeiten. Manche sogar bis 100 Kilo. Und für Kleinkram eignen sich natürlich auch Küchenwagen. Aber in der Regel hat man die ja eh in Boxen oder vielleicht gut oben im Auto auch verstaut. Dann kann man das da auch ganz gut wiegen. Grundsätzlich ist hilfreich, eine Packliste mit Gewichten zu führen. Einmal alle Ausrüstungsgegenstände wiegen und in einer Liste speichern. Beim nächsten Urlaub einfach die Liste durchgehen und addieren. Spart Zeit, gibt Sicherheit, ohne jedes Mal zur Waage zu fahren. Aber das könnt ihr euch sparen, denn ich habe euch eine Liste erstellt mit Schätzwerten. Achtung, Achtung, Schätzwerte. Dass ihr einfach mal so eine Faustregel habt. Habe ich ein großes Vorzelt dabei? Habe ich den Sonnenschirm dabei? Habe ich noch eine Isomatte dabei? Da habt ihr so Richtwerte, die könnt ihr euch dann einfach mal in einen Taschenrechner tippen. Dann ergänzt ihr wieder eure 75 Kilo pro Person an Zuladung und dann habt ihr schon mal einen Wert. Und dann seht ihr nämlich auch ganz schnell, okay, da kommt noch Wasser im Tank dazu und so weiter und so fort. Da kriegt man mal ein Gefühl dafür. Ich glaube, das ist ganz hilfreich. Findet ihr, wie gesagt, alles auf camperman.de. Kommen wir mal zu einem weiteren Thema und zwar Wasser und Flüssigkeiten. Klar. Man hat gerne eigentlich immer alles dabei, damit man auf alle Eventualitäten vorbereitet ist. Aber in der Regel sagt natürlich ein Liter gleich ein Kilo im Tank. Das heißt, niemals euren Wassertank vollfüllen. Aber ich glaube, das ist logisch. Abwassertank vor der Fahrt leeren ist auch klar. Und Toilettenkassetten vor der Abfahrt vielleicht auch nochmal prüfen und idealerweise auch nochmal leeren. So spart ihr auch nochmal Gewicht. Dann ist natürlich auch der Diesel-Benzinvorrat, solltet ihr einen Kanister haben, auch mit zu berücksichtigen. Manche haben ja irgendwie oben auf dem Dach oder an der Seite, das ja, sieht man ja auch immer mehr, auch so ein Kanister, den sie mitführen. Manchmal ist da auch einfach nur Trinkwasser drin, aber darauf sollte man dann schon auch achten, dass der mit berücksichtigt ist. Und die Gasflaschen hatte ich ja schon erwähnt, dass die im Grunde genommen auch gewogen werden müssen und dabei sein sollen. Wichtig ist vor der Fahrt natürlich auch Technik und Sicherheit zu berücksichtigen. Das heißt, vor der Beladung bzw. vor dem Abfahren achtet darauf, dass eure Reifen, dass der Reifendruck die volle Beladung im Grunde genommen auch Intus hat, also dass er im Grunde genommen ausgestattet ist oder so voll ist für die volle Beladung. Das sieht man in der Regel immer am Holm, am Auto oder manchmal auch auf dem Tankdeckel. Da sieht man dann immer so ein Symbol mit vier Personen oder auch noch anderen Grafiken. Und der Wert ist es dann, den ihr unbedingt dann in eure Reifen pumpen müsst. Das hat auch den Vorteil, dass ihr, wenn ihr die Reifen richtig gefüllt habt, ihr auch eine optimale Abrollfläche habt und somit natürlich auch weniger oder nicht zu viel Sprit verbraucht. Wenig ist es dann meistens auch nicht. Worauf ihr auch noch achten solltet, ist natürlich das Reifenprofil und das Reifenalter. Die Reifen sollten nicht älter als 6 bis 8 Jahre sein und dabei kann man ganz gut dieses Alter an der DOT-Nummer ablesen. Das heißt, jeder Reifen hat einen Hinweis von wann er ist und die könnt ihr anhand der DOT-Nummer ablesen. Das könnt ihr im Internet mal recherchieren, beziehungsweise ich gebe euch unten auch nochmal einen Link in die Shownotes, wo ihr dann diese DOT-Nummern, also einen Hinweis darauf findet, wo man die ablesen kann. Ja, Bremsen, klar. Fahrzeug sollte natürlich bei schweren Wohnmobilen eine vernünftige Profiltiefe haben. Häufig auch bei Doppelachsern, dass man da vorne jetzt nicht irgendwie mit einer Profilglatze fährt, ist klar. Eine Gasprüfung, das hatten wir auch schon mal, darauf hatten wir auch schon mal hingewiesen. Eine Gasprüfung ist mittlerweile alle 2 Jahre Pflicht. Diese Pflicht besteht seit Juni 2025. Achtet also darauf, dass eure Plakette aktuell ist. Hinzu kommt, dass auf Gasschläuchen mittlerweile ein Ablaufdatum aufgedruckt ist. Und auch dieses solltet ihr prüfen. Gerade wenn ihr in den Süden fahrt, wo es sehr heiß ist, natürlich diese Schläuche dann auch, sagen wir mal, weicher werden, sodass da im Grunde genommen auch die Dichtigkeit garantiert ist. Also Gasschläuche checken. Habt ihr einen Feuerlöscher dabei? Ja, dann checkt nochmal, ob dieser Feuerlöscher überhaupt auch noch aktuell, sagen wir mal, genormt ist, sodass er den Druck optimal hält. Das ist nämlich auch so ein Faktor, auf den man ein bisschen achten sollte. Erste-Hilfe-Kasten ist klar, ist der noch vollständig? Bei mir ist es so, oh Gott, da hat sich jemand geschnitten, machst das Ding auf, ist nicht mehr vollständig. Darum, vielleicht nochmal investieren und im Baumarkt einen neuen kaufen. Und dann natürlich checken, Warndreieck, Warnweste, da checkt auch nochmal, es gibt Länder, in denen sind gewisse Anzahlen vorgeschrieben, da gibt es dann auch empfindliche Strafen und leider ist es ja so, dass zur Hauptreisezeit die Sheriffs dann auch vermehrt unterwegs sind, um genau solche Sachen zu checken, um dann im Grunde genommen auch die Sicherheit oder auch das Portemonnaie aufzubessern. Ganz praktisch für mich ist es immer, schreibt euch nochmal die Fahrzeughöhe auf. Reisen ist auch immer Stress und dann bist du unterwegs und dann denkst du, passe ich da unten durch? Und wenn man das nicht direkt vor Augen hat, dann könnte das natürlich zu Problemen oder auch zu größeren Schäden führen, gerade auch, wenn man für den Urlaub oben extra Gepäck aufbringt. Ob das jetzt sinnvoll ist, was den Spritverbrauch angeht, dazu komme ich gleich noch. Aber häufig hat man ja so ein Gefühl, oh, ich bin so 2,50 Meter, passe ich durch. Manchmal hat man aber auch im Urlaub irgendwelche ganz, keine Ahnung, schönen alten Viadukte, wie sie ja so schön heißen, oder Aquädukte. Also schreibt euch das irgendwie groß auf den Zettel und dann müsst ihr nicht lange gucken und dann habt ihr auch gar keinen Zweifel. Klebt das am besten bei euch ins Armaturenbrett und dann habt ihr das immer zur Verfügung. Hinzu kommt natürlich auch, dass auf manchen Straßen, wenn man in den Urlaub fährt, ein Gewicht über 3,5 Tonnen nicht zugelassen ist. Das heißt, wenn ihr eure Reise plant, guckt auch nochmal. Es kommt häufig vor in Landstraßen in Italien. Also wenn ihr nach Italien fahrt, checkt nochmal, ob ihr mit eurem Brummer da auch drüber hinwegfahren dürft. Immer mehr Länder und Städte haben natürlich zudem jetzt auch Umweltplaketten und Umweltanforderungen eingeführt. Das kennen wir natürlich aus Deutschland schon ganz gut mit unseren Umweltplaketten und auch Umweltzonen. In Frankreich ist das jetzt auch ein Thema und das Blöde ist, Frankreich macht es natürlich wieder anders. Die haben eine eigene Umweltplakette, die müsst ihr euch vorher bestellen. Die heißt Crit Air und die kostet nicht viel, unter einen Zehner. Und ein bisschen Vorlauf braucht ihr. Ihr müsst ein paar Daten eingeben. Lasst euch die zuschicken. Und wenn ihr dann nach Paris reinfahren wollt, braucht ihr unbedingt diese extra Umweltplakette. Die sieht eigentlich fast genauso aus wie unsere. Ist auch rund, hat aber leider eben wieder in Frankreich eine andere Funktion. Die Franzosen. Dann ist es natürlich so, Vignetten für Transitländer, die kann man mittlerweile sehr praktisch auch online kaufen, ohne sie noch ins Auto kleben zu müssen. Da gebt ihr einfach euer Kennzeichen ein und dann geht's los. Denn wer Lust hat, kann natürlich auch Zeitspannen an den Mautstellen unterwegs. Da gibt es sogenannte Mautboxen, Telepass in Italien und Frankreich. Kann man sich mit auseinandersetzen, ist bequem, kostet ein bisschen was. Ich finde, man kann da immer auch noch mit Karte zahlen. So viel Zeit verliert man da nicht. Und worauf ihr wichtig besonders achten solltet, ist, in vielen Ländern im Ausland sind Gasadapter, beziehungsweise unsere deutschen Gasflaschen kannst du da nicht füllen. Und bevor ihr euch da jetzt eine andere Gasflasche kauft und dann die gar nicht in euren Bus oder in euer Wohnmobil passt, versorgt euch mit einem Adapter-Set eben für diese Länder. Dann seid ihr immer gerüstet. Das heißt, ihr könnt sowohl eure Flasche auffüllen lassen oder im Zweifel, solltet ihr das benötigen, eine Flasche in euer System bringen, ohne dass ihr ein Problem habt. Also so ein Ding kann man immer gebrauchen. Dann kommt noch ein Punkt, natürlich die Auslandskrankenversicherung. Ja, die haben wir jetzt nicht mehr pauschal inkludiert. Das heißt, checkt nochmal, ob die noch aktuell ist. Und natürlich geht es darum, dass ihr vielleicht auch noch einen Fahrzeugschutzbrief habt, ob über den ADAC oder über einen anderen Automobilclub, der euch denn immer noch ermöglicht, dass ihr safe an eurem Ort ankommt. So, das war jetzt mal hier im Schweinsgalopp einfach mal für eure Danten nochmal eine kleine Checkliste, worauf muss ich achten, wenn ich jetzt losfahre, beziehungsweise bevor ich losfahre. Womit wir jetzt mal zu dem Thema kommen, Sprit sparen. Ja. Der größte Hebel beim Sprit sparen, warte mal, ich habe hier auch noch so einen geilen Jingle. Genau, kommen wir mal zum Thema Sprit sparen. Und bei den Preisen macht es ja nun wirklich gar keinen Spaß, überhaupt noch lange zu fahren oder irgendwo hinzufahren, denn das geht ja richtig ins Geld. Und darum habe ich euch nochmal ein paar kleine Tipps oder Tricks zusammengefasst. Viele von denen kennt ihr vielleicht schon, aber ja, manchmal schadet es ja nicht, sie die nochmal vor Augen zu führen. Und zwar, Camper sind ja jetzt nicht die windschnittigsten Autos, auch wenn sie vielleicht knuffig von vorne aussehen. Und deshalb ist ein ganz extremer Spritschlucker der Luftwiderstand, der CW-Wert. Und als Beispielrechnung, das ist immer ganz gut mal zu hören, gilt eigentlich Folgendes. Wenn ich mit meinem Wohnmobil jetzt 90 Stundenkilometer statt 110 fahre, dann spare ich 10-20% Kraftstoff. Diese 20 km/h machen 10-20% Kraftstoffersparnis aus. Was krass ist, denn wenn ich mir angucke, dass ich, wenn ich 100 fahre, 60 Minuten brauche, um an einen Ort zu kommen, und wenn ich 120 Stundenkilometer fahre, nur 10 Minuten Ersparnis habe. Das heißt, ich habe 10 Minuten Ersparnis bei einem Unterschied von 20 km/h, dafür aber 20% oder 10% mehr Kraftstoffverbrauch. Also es lohnt sich auf jeden Fall, vielleicht gar nicht so sehr auf die Tube zu drücken. Viel, viel schlimmer wird es noch bei höheren Geschwindigkeiten. Das heißt, wenn ich 100 km/h statt 130 fahre, kann die Spritersparnis sogar 20-30% bedeuten. Das heißt, eine Reisegeschwindigkeit von 100 km/h zu 130 spart euch 20-30% Sprit. Ja, hätte ich auch nicht gedacht, dass das so viel ist. Deshalb macht es wirklich Sinn, da vielleicht auch gar nicht so wahnsinnig zu rasen, sondern die Reise entspannt anzugehen und am Ende des Tages einfach Geld zu sparen. Kommen wir mal zum Thema 2. Praktisch ist der Tempomat ja immer, aber er ist nicht immer hilfreich, was das Spritsparen angeht. Denn dieser Tempomat probiert natürlich immer die Durchschnitts- bzw. die Geschwindigkeit einzuhalten, die ihr eingegeben habt. Das bedeutet aber auch, wenn ihr auf der Autobahn, keine Ahnung, ihr fahrt durch die Kasseler Berge und es geht rauf und runter, dann fängt dieser Tempomat immer wie wild an zu nageln, damit ihr bei Bergaufstrecken auch die eingegebene Geschwindigkeit wieder erreicht. Das macht gar keinen Sinn und verbraucht einfach nur unnötig Sprit. Das heißt, wenn ihr wisst, ihr fahrt durch irgendwie ein hügeliges Gelände, und ich wüsste es jetzt im Ausland nicht, aber man kriegt das ja irgendwie mit, dann stellt den Tempomat besser aus, fahrt ein bisschen nach Gefühl, und ihr müsst ja nicht bergauf, keine Ahnung, 120 erreichen, sondern dann fährt man einfach so ein bisschen mit dem Flow, um dann wieder Schwung aufzunehmen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Und da sind wir schon beim nächsten Thema, nämlich der Schwungfahreffekt oder wie die Engländer sagen, Momentum Driving. Dabei geht es darum, ein bisschen vorausschauend zu fahren, das haben wir alle in der Fahrschule gelernt, und sich ein bisschen anzugucken, was für Schilder kommen denn da auf mich zu und wie nehme ich die mit. Das heißt natürlich, einen Kreisverkehr vorher wahrzunehmen, diese Verzögerungszeichen, die sagen wir mal, im Ausland gerne mal kommen vor diesen Kreisverkehren, auch möglichst frühzeitig zu berücksichtigen und den Fuß vom Gas zu nehmen, Ampeln sowieso weit im Voraus zu sehen und mal gucken, was kommt da auf mich zu, und sowieso auch den Verkehrsfluss zu lesen. Also da nicht mit Karacho auf das Ende vor der Ampel ranzurauschen, sondern im Grunde genommen eher rollen lassen, statt zu bremsen. Denn bremsen bedeutet immer auch, die Kraft, die ich in das Auto rein investiert habe mit Sprit, nehme ich dann raus. Das heißt, wer es hinkriegt, eigentlich ohne Bremsen zu fahren, fährt am alleroptimalsten. denn jede unnötige Bremsung vernichtet Energie, die zuvor da reingekippt wurde. Ja. Dann kommen wir zu einem weiteren Punkt, der ja auf Urlaubsreisen manchmal gar nicht zu verhindern ist, nämlich eine zusätzliche Dachlast. Diese Dachlast killt vielleicht im Grunde genommen euer Geschwindigkeitsmomentum, über das ich eben gesprochen habe. Das heißt, eine Ersparnis von 20% wird da gerne mal aufgefressen. Das heißt, Fahrräder obendrauf, Dachboxen, Kajaks, Surfbretter erhöhen natürlich den Luftwiderstand massiv. Man sagt jetzt natürlich, ach, so ein Surfbretter ist doch ganz flach und ganz stromlinienförmig, aber die Verwirbelungen, die da entstehen, sind eben kontraproduktiv. Und ebenso eine Dachlast kann bis zu 5 bis 20% den Verbrauch erhöhen. Ich mit meinem Dachzelt habe sowieso immer eine Art von zusätzlichem Verbrauch obendrauf und deshalb in der Regel das Beste Heckträger verwenden. Also wenn ihr Fahrräder habt und ihr noch Platz habt und die Möglichkeit, verbaut die hinten bzw. bringt sie hinter eurem Auto an, so habt ihr dann weniger Verwirbelung und somit auch weniger Spritverbrauch. Haltet also das Dach so gut wie möglich frei. Euer Geldbeutel wird es euch danken. Reifen befüllen hatten wir eben schon. Befüllt die Reifen ordentlich nach der Angabe in dem Deckel und dann ist das auch alles gut. Kleiner Tipp, immer Reifendruck kalt messen, also wenn ihr losfahrt und den Beladungszustand berücksichtigen. Und das seht ihr ja anhand der Darstellung. Beladen, Gewicht ist der stille Gegner. Ne? Man sagt ja auch, dass riesige Mehrkosten entstehen, wenn man das Auto unnütz belädt. Also achtet vor der Reise in den Urlaub darauf, habt ihr noch das ganze Werkzeug dabei, was ihr grundsätzlich mitschleppt? Braucht ihr das oder könnt ihr das reduzieren auf eine kleine Menge? Ersatzteile, die vielleicht in dem Auto noch rumfliegen, die man mal verbauen wollte, die man jetzt aber vor dem Urlaub nicht anbringen konnte. Irgendwelche Getränkekisten, die voll sind oder eine Winterausrüstung, die ihr im Sommer gar nicht braucht. Oder vielleicht auch Doppelung, das heißt irgendein Stuhl, den ihr gar nicht braucht für die Reise, weil es sind genug Stühle eingepackt. Darauf kann man vielleicht auch verzichten. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wenn ich meinen Camper jetzt beladen habe oder dies, das, wo kann ich denn jetzt diesen Camper im vollen Zustand auch mal wiegen? Dann habe ich euch eine Liste zusammengestellt, wo ihr Ladestationen findet. Ladestationen bzw. Wiegestationen in Europa, in Deutschland, wo ihr euren Camper wiegen lassen könnt und zwar voll beladen. Da habe ich jetzt natürlich eine unvollständige Liste, aber kriegt man ein Gefühl dafür, welche Station, also ADAC bietet das zum Teil gegen Gebühr an. Dann gibt es manchmal auch irgendwelche Industriehöfe, die das auch für eine kleine Gebühr oder für die Kaffeekasse anbieten. All diese Anlaufstation zum Wiegen eures vollen Wohnmobils findet ihr auf camperman.de, habe ich ja schon erzählt. Dort findet ihr auch eine Liste, die ihr runterladen könnt und ansonsten Google anschmeißen. Das bringt auch immer was. Dann kommen wir mal zum letzten Punkt auf meiner Liste des Spritsparens. Nein, ich bin noch gar nicht beim letzten Punkt, sondern beim Punkt des optimalen Drehmoments. Und zwar moderne Dieselmotoren, die meisten von uns fahren, lieben niedrige Drehzahlen. Das heißt, ein Diesel, der ja sowieso nicht so hoch dreht, auf eine Drehzahl von 3000 Umdrehungen pro Minute hochzujatzen, ist nicht wirklich produktiv. Das heißt, fahrt am besten bei einer niedrigen Drehzahl, das heißt, schaltet so ab 2000, 2200, dann reduziert ihr das Geräusch eures Motors, dann sowieso auch den Verbrauch und dann auch den reduziert ihr auch noch die Abnutzung eures Motors. Klimaanlage ist der nächste Punkt, der ist eigentlich auch klar. Eine Klimaanlage arbeitet über einen Verdampfer und arbeitet somit auch mit eurem Kraftstoff. Das heißt, ein Wohnmobil irgendwie mit einer Klimaanlage zu bewegen, kann ganz schön viel zusätzlichen Sprit verbrauchen. Das heißt, Beispiel, ihr steht irgendwie auf einem Platz, wart was essen, kommt wieder, steigt in das Auto ein und merkt, boah, hier ist ja bullerheiß. Dann macht am besten erstmal alle Fenster runter, fahrt erstmal los, lasst die Fahrtluft, im Grunde genommen die heiße Luft aus eurem Auto blasen, dann macht ihr die Fenster hoch und dann macht ihr die Klimaanlage an. Das reduziert schon mal auch die Kosten, weil eine Klima, die gegen 40 Grad im Auto anpumpt, ist natürlich sehr beschäftigt und damit auch teurer im Vergleich zu diesem einfachen Windtrick. Dann ist es natürlich auch so, dass es sinnvoll ist, ein Auto irgendwie im Schatten zu parken, brauche ich euch nicht zu sagen, oder die Frontscheibenabdeckung reinzumachen, damit die Karre nicht ganz so heiß wird. Das reduziert natürlich auch Kosten, aber das ist unterwegs ja meistens nicht so praktikabel. Darum der beste Tipp, Fenster auf, losfahren, und wenn es dann im Auto richtig merklich kühler wird, Fenster hoch und dann die Klima erst anzuschmeißen. Dann gibt es einen weiteren Tipp, und zwar im Windschatten zu fahren. Das ist so ein bisschen wie, man kennt ja das Peloton von der Tour de France für all die Fahrrad fahren. Das heißt, da gibt es so einen Sogeffekt, der wirklich funktioniert. Das machen ja auch die Rennfahrer, die saugen sich dann an. Und es kann wirklich sinnvoll sein, gerade wenn man eben nur 100 fährt oder 120 oder 130, sich eben hinter einem großen Fahrzeug einzureihen und sich da ein bisschen ziehen zu lassen. Der Effekt ist jetzt nicht riesig, aber er funktioniert auch, und vor allen Dingen, wenn man so eine Reisegeschwindigkeit, gerade so eine Reisemaximalgeschwindigkeit im Ausland wie in Frankreich hat, dann kann das auch dazu beitragen, dass man seinen Spritverbrauch senkt. Und ein ganz großer Punkt ist natürlich auch, nicht auf der Autobahn zu tanken. Ja, das ist umständlich, ich fahre runter, ich verliere womöglich Zeit, ja, alles richtig, aber häufig ist der Unterschied riesig. Also ich hatte das in einer vergangenen Folge auch schon mal erwähnt, als ich aus dem Urlaub zurückgekommen bin, da war der Unterschied fast bei 30 Cent pro Liter. Das muss jetzt nicht immer so sein, aber da braucht man denn jetzt auch nicht Windschatten fahren, wenn man auf der Autobahn tankt, vielleicht ist das der beste Tipp. Ganz gut gemacht ist das mittlerweile schon über Google Maps. Dort kannst du nach Tankstellen suchen. Mach das am besten nicht während der Fahrt, sondern der Beifahrer oder auf einer Raststätte, und dann könnt ihr gleich mal checken, und da seht ihr dann auch schon die nächsten Tankstellen angezeigt und eben auch den Spritpreis. So könnt ihr sofort sehen, welche Ersparnis ihr dann habt. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Thema. Ich glaube, da waren einige Punkte dabei, die euch vielleicht ganz hilfreich sein können. Und für all die, die jetzt noch nicht eingeschlafen sind nach meinem Monolog und meinen ganzen Ausführungen, möchte ich denn jetzt vielleicht auch noch mal jemand anders zu Wort kommen lassen. Unseren guten Freund, den Florian Schönfelder von den Nordic Van Crews, der auf einem Campingplatz gewesen ist, auf den ich höchstwahrscheinlich niemals fahren werde, denn dieser Campingplatz ist für Hunde nicht geeignet. Aber alles, was Flo da erlebt hat, hört ihr jetzt.
Steh doch, wo du wohnst.
Ja, ich erwisch dich jetzt, lieber Florian, sitzend am Flughafen, wartend auf deinen Flieger, der abgesagt wurde, wie du mir gerade gesagt hast. Aber man kann ja dann an so einem, wenn man so eine Wartezeit hat, nochmal schön in Erinnerung schwelgen. Hallo erstmal.
Ja, moin, Henning, grüß dich. Ja, der Erinnerung schwelgen ist schön, bevor man hier seit 3 Stunden am Flughafen sitzt, der Flug annulliert wurde. Und ja, in 1,5 Stunden geht's aber los, glaube ich.
So, und 1,5 Stunden werden wir vielleicht sogar brauchen, damit du uns und unseren Hörern hier erzählst, wie schön es zugeht auf dem Campingplatz Lüttauer See bei Mölln im Osten von Hamburg. Da warst du nämlich letztes Wochenende.
Genau, da war ich am Wochenende mit meinen Jungs und den Kindern. Wir hatten Männer-Kinder-Wochenende. Und ich dachte, das ist auf seine Art so ein besonderer Campingplatz. Da erzähle ich euch gerne ein bisschen was.
Ja, aber jetzt erzähl mir erstmal ganz kurz, Männer-Kinder-Wochenende, so wie man sich das vorstellt. Man reist nur mit Kindern, die Frauen haben mal frei.
Richtig, genau. Also mal so richtig stressfreies Wochenende. Weißt du ja mal, wenn der zweite Ansprechpartner fehlt, dann ist das immer sehr entspannt mit den Kindern. Und da wir das seit, wir haben das durchgerechnet, glaube ich, 2006 machen, also fast, 20 Jahre gar nicht, 2006 sind 14 Jahre, schon wie 14 Jahre machen wir das. dass wir einmal im Jahr uns eben dann mit den Freunden treffen, die Kinder mitnehmen und dann einfach so ein Männer-Kinder-Bereich.
Aber ich finde interessant deine These, dass du sagst, wenn der zweite Ansprechpartner, der in der Tat natürlich manchmal oder jetzt deine Frau oder die Partnerin Sachen anders sieht, dass dann Diskussionen entstehen. Aber es ist ja auch die doppelte Arbeit und das ist nicht das Problem.
Nein, das teilen wir uns ganz gut auf. Also wir haben ja, die Kinder werden ja älter und entspannter. Also es war wirklich so dieses Jahr, dass die Großen relativ schnell sich in der Gruppe zurechtgefunden haben und gespielt haben. Man muss dazu sagen, wir sehen uns nicht so oft mit den Freunden, wie wir das machen. Also es ist so, dass wir uns jetzt 5-mal im Jahr sehen, sondern es ist eher so 2-3-mal im Jahr, dass die Kinder sich auch sehen. Und mittlerweile ist es so, dass das echt gut läuft. Die haben Fußball gespielt, die waren zusammen baden und auf dem Spielplatz zugange und haben Videoabend gemacht. Das funktioniert als den ganzen Tag.
Cool. Ja, ich höre schon. Baden ist möglich, Spielplatz gibt's auch. Lass uns doch mal über den Platz reden. Das heißt, wir fahren in den Osten von Hamburg. Wie weit entfernt ist der Platz?
Der ist direkt neben Mölln. Das Ziel ist, dass ich da begriff. Also das sind so 50, 60 Kilometer. Das ist ungefähr, die man rausfährt. Ich sag mal, eine gute Stunde, wenn man bummelig unterwegs ist. Das ist relativ leicht über die A24 zu erreichen, fährt man Budo raus und dann sind das noch 10 Kilometer, 15 Minuten. Und dann ist man auf dem Campingplatz.
Okay. Und warum habt ihr euch den ausgesucht?
Ja, wir suchten immer was, wo wir eine Badestelle haben, die man gut einsehen kann. Und das war eher so ein Zufall, dass wir den gefunden haben, weil der jetzt gar nicht so auf dem Schirm war. Und was ich besonders an dem Platz finde, was mir nicht so oft unterkommt, ist, dass eben die linke Seite des Platzes hundefrei ist durch die Badestelle und den Spielplatz. Dass da eben keine Hunde sind. Da haben die gesagt, wir haben nur ganz oben ein paar Hunde, also ein paar Dauercamper, die den Hund mitnehmen dürfen, aber die dürfen dann unten nicht an den Strand. Aber man kann sich eben mit den Campern so hinstellen, dass man dann Blick auf den Badestrand, die Badeinsel hat, da haben sie so eine Plastikbadeinsel schwimmen und den Spielplatz hat. Und man kann eben wirklich schon mal spielen. Die Männer sitzen vor den Autos, bewachen die Autos, machen schon mal was. Und die Kinder hat man trotzdem den Blick. Und das fanden wir super angenehm.
Ja, das klingt auch gut. Und ich meine, Badesee, wenn du jetzt mit Kids unterwegs bist, die können ja vielleicht auch alle schon schwimmen. Tiefer Einstieg, muss man da irgendwas beachten?
Nee, ist ein relativ flacher Einstieg, den haben die auch abgesperrt. Aber das ist nicht, also flacher Einstieg, die haben auch schön Sand da aufgefahren, sodass man wirklich ein bisschen Sandstrand hat, da buddeln kann. Aber man muss schon aufpassen, dass sie nicht zu weit rausschwimmen. Aber man kann da halt angeln, man kann im Sub rumfahren, man kann auch einen Spaziergang, sag ich mal, in so 1,5 Stunden durch einen schönen Mischwald um den See rummachen, um den Lütauer See. Der geht zwar noch größer, aber da ist in der Mitte so eine Brücke, wo man rüberlaufen kann, was super schön ist. Das ist einfach sehr windgeschützt, haben wir jetzt am Wochenende festgestellt. Es war ja eigentlich Scheißwetter, aber Termin steht, also beißen wir uns da durch und da kamen die Windböen nicht ganz so rein. Das ist schon ganz nett.
Okay. Irgendwas Besonderes, wo du sagst, das fandst du richtig nice, mal abgesehen von dem schönen Blick und der. Ihr wart ganz erste Reihe, ne?
Wir waren genau. Erste Reihe, lose gebucht sozusagen, dass wir dann gleich Blick auf den See, den Spielplatz und die Kinder haben. Was ich wirklich schön finde, ist, der ist alt, der Campingplatz. Also den gibt es schon seit über 70 Jahren, wenn man da auf der Seite mal ein bisschen guckt. Da kann man auch noch so ganz alte Bilder finden in Schwarz-Weiß. Der ist auch relativ groß, wie ich ja sagte, in zwei Teile geteilt. Und es gibt auch eine Diele haben. Und ich glaube, der wird auch wirklich als fester Wohnsitz von einigen benutzt, weil man da so wirklich 200-300 Quadratmeter Grundstücke mit Mobilheimen mieten kann über das Jahr. Haben 90 Touristenplätze, oben auf dem Platz, wo man auch Hunde mitnehmen kann und eben unten an dem Seeplatz, wo wir waren. Ja, und das Schöne finde ich eben so, das Badhaus ist nicht das Neueste, aber sauber und gepflegt. Und wir haben halt so eine schöne Rain-Shower-Dusche und in jeder Dusche auch eine Handpause für die Unterbügelwäsche. Und schön temperiert und ordentlich Wasserdruck, sodass man da einfach schön duschen kann. Und ohne, ist auch keine Marke, nichts, sondern wie zu Hause, Mischbatterie auf und einfach drunter stellen und losgehen. Das finde ich echt schön.
Ja, Ja, das ist immer ein Vorteil. Wie oft bin ich schon aufs ins Bad gelaufen und habe dann erst festgestellt, am besten noch nach einer strapaziösen Anreise und vergessen, die Marken zu holen. Herrlich, ja.
Ja, genau. Ja. Oder Marken und dann diese Rotzmittel in der Wand. Die hasse ich ja immer bei meinen 1,95. Wenn du an der Wand klebst, um überhaupt da runter zu kommen und irgendwie sich duschen zu kommen. Nee, aber Duschen sind schön, man kann Wäsche waschen vor Ort, die haben da ordentliche Waschmaschinen, es gibt einen Bridging-Service, die haben gleich Kiosk in der Anmeldung, wo man sich Eis holen kann oder nochmal eine Cola. Restaurant gibt es oben auch, da waren wir allerdings nicht essen, das haben wir nicht ausgekesselt, sondern so ein Bücher ist da oben. Ja, aber man kann auch mit dem Fahrrad, ich sag mal, Mölln ist nicht weit weg, das sind vielleicht 3, 4, 5 Kilometer. Ich bin selber jetzt nicht durch Mölln gefahren, weil das Navi mich etwas anders gelenkt hat und in Mölln ist irgendwie eine Straße gesperrt, aber ja, es sind vielleicht höchstens 5 Kilometer, ist man in der Mölner City Fahrrad.
Ja, und klingt ja auch so, als wenn man mit dem Fahrrad ganz gut da über die Brücke und dann mal eine Runde um den See machen kann, wenn man es dabei hat, ne?
Absolut, total. Mhm. Da habe ich dir ein paar Bilder geschickt.
Das ist ja mal so. Die findet ihr, wie ihr alle schon wisst, auf The Camperman bei Instagram. Danke, Flo, dafür. Wie ist mit Feuer? Habt ihr Feuer gemacht?
Feuer haben wir diesmal nicht gemacht, aufgrund des wirklich wechselhaften Wetters. Aber wir waren ja letztes Jahr das erste Mal da, leider auch bei Mistwetter. Aber wir haben ein paar Leute gesehen, die Feuer vorne auf der Wiese vor dem Wasser machen konnten. Also das geht, also man kann ein langes Feuer machen.
Finde ich ja immer, finde ich ja mal gut zu wissen, finde ich ja mal
was ganz Besonderes. Und es war jetzt auch nicht teuer. Also ja. Es war jetzt ein Erwachsener, 2 Kinder, ein Wohnmobil und das war übers Wochenende 50 Euro.
Ihr seid 2 Nächte da gewesen?
Genau.
Wow, das ist günstig.
Also 25 Euro pro Nacht.
Strom?
Strom kostet extra, ist 1 Euro pro Kilowattstunde. Die rechnen aber dann genau ab.
Okay, also hattest du nicht gebucht?
Also, genau. Nee, hatte ich nicht gebucht. Wir haben aber an den Plätzen, wo wir standen, ist direkt ein Stromanschluss in der Wand und es ist auch Wasser vorhanden, allerdings kein Trinkwasser. Aber man kann sich da mal die Hände abspülen oder so. Das finde ich ja schon mal ganz, ganz nett, wenn man dann einfach sagt, oh, cool, hier ist Wasserschlauch, sie haben schön verteilt überall Mülleimer auf dem Platz, sodass da auch echt kein Müll rumfliegt und alles ordentlich und möglich ist.
Und wenn man jetzt sich da so einmieten kann und so, wie sieht's aus mit, also klingt ja auch nach einer Location, wo man durchaus mal, um mal wieder ein neues Wort zu nehmen, eine Workation zu machen. Wie sieht's denn aus mit WLAN? Haben die WLAN?
Wir haben oben am Platz WLAN. Also in der Anmeldung hatte ich ein WLAN-Setting gefunden. Das WLAN habe ich aber physisch unten auf der Seeseite, also auf der linken Seite sozusagen, wo wir standen, nicht gefunden. Und der Empfang ist leider nicht gut. Also wir konnten ein bisschen streamen und ein bisschen gucken mit dem Hotspot, den ich im Auto habe, also mit der Antenne. Ich habe ja so einen Gigacube im Auto verbaut. Damit habe ich ein bisschen Empfang gekriegt auf dem O2-Netz. Aber es ist nicht doll, leider.
Also kein Ort, wo du richtig Breitband oder einen guten Empfang hast. Typisch Deutschland.
Nee, das nicht. Ja, leider. Also wenn man ein bisschen eine Antenne auf dem Auto hat und da sowieso gut rausfunken kann, dann sollte das sicher auch mit einem Videocall funktionieren, aber sonst könnte das schon mal problematisch sein.
Nicht drauf verlassen, ja gut. Aber dann ist es halt eine Off-Grid-Experience, um nochmal so ein Wort hier reinzuschmeißen.
Total.
Genau.
Total. Man
genau.
kann super angeln. Für alle Angelfans, die können hier oben in der Rezeption, kann man sich, glaube ich, für genau 10 oder 12 Euro einen Angelschein fürs Wochenende holen. Und dann kann man direkt mit dem Sub raus und angeln und dann holst du dir frisch dein Barsch, Speck oder was auch immer in die Pfanne.
Okay, ich habe ja vor Ewigkeiten mal meinen Angelschein gemacht, den weiß ich jetzt auch nicht mehr, wo der ist, beziehungsweise der hat bestimmt schon gar keine Gültigkeit mehr. Das heißt, wenn ich dort angeln wollen würde, müsste ich keine Qualifikation haben, ich müsste mir nur die Fangerlaubnis erkaufen, so wie eine Kurtaxe.
Nee, muss schon einen Angelschein haben. Ich weiß gar nicht, Schleswig-Holstein hat das ein bisschen geändert, aber ich glaube, das ist nur fürs Küstengewässer, dass man auch einen Touristenangelschein sich holen kann, aber das müsste man vorher nochmal sich explizit ausdrücken. Ja, habe ich mich in die Richtung jetzt nicht klar gemacht, weil ich halt immer eine Fischereistein habe.
Okay, also du bist richtig Hochseefischer.
Ja, nicht fast. Nein, hast ja nur Fischerei. Ich bin doch immer sehr, sehr tierschonend unterwegs.
Ja, ja, Gerd ist ja gerade während dieser Aufnahme oder dieser Folge auch oben in Dänemark. war selber auch unterwegs und da war dann auch ein Treffen, hat er einen Angler getroffen und der hat ihm das alles gezeigt und er hat auch gesagt, nee, die Rute nehme ich nicht in die Hand, ich bin Vegetarier, das mache ich nicht. Es gibt ja nun auch das Sportfischen, aber ich kann ihn auch verstehen. Ich habe das irgendwie auch ein paar Mal gemacht. Ich bin mal auf Dorsch gegangen, da durfte man den Dorsch noch fangen. Vielleicht war ich auch Teil dieser Überfischung, muss ich zu meiner Schande dann gestehen, aber das hat mir natürlich keiner gesagt. Ich habe da auch ganz gut welche gefangen, das ist aber auch schon ein paar Jahre her.
Dorsch ist seit Ende 24 ist Dorsch in Deutschland, darfst du nicht mehr
schützen. Ja, schlimm, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Na gut, aber ja, es war
wirklich schade.
Ja, schöner Fisch, aber gut, der wird sich ja dann hoffentlich erholen und dann auch irgendwann wieder jagen gehen mit dem Vorfach.
Genau. Ja, auf geil. Jeden Fall. Und bis dahin ist mein Besuch am Lütauer See definitiv empfehlen. Wir haben nächstes Jahr wieder gebucht.
So, Florian von Nordic Van Cruise findet ihr auch im Internet und auch in der Folgenbeschreibung unten verlinkt. Das heißt, wenn ihr Lust habt, Flo da zu treffen, dann aber ohne Frauen, nur mit Kindern, dann könnt ihr ja eine Wagenburg bauen. Genau, nein, das entscheidest du mal schön. Ich danke dir auf jeden Fall für den Einblick in diesen schönen Platz, den ich womöglich gar nie besuchen werde, weil ich ja immer mit meiner Rosi unterwegs bin. Aber wie gesagt, auch ein Platz, wo keine Hunde erlaubt sind, kann ja sehr, sehr schön sein. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall auch preislich ein schönes Thema. Ne?
Also richtig, also man kann auch mit Hund hin, aber ich finde so die schöne Seite, man kann mit dem Hund hin, dann ist man oben auf dem Platz, kann direkt dann vom Platz in den Wald auch rein starten, um schöne Ausflüge mit dem Hund zu machen, aber Badestelle, Spielplatz sind halt in einem. Und das kann man dann leider mit Hund auf dem Platz nicht genießen. Aber wenn man in den Wald reingeht, gibt es auch noch ein paar Stellen, von denen man auch mit dem Sub los könnte oder auch baden kann. Also es gibt so kleine Waldbadestellen, sind möglich. Aber wie gesagt, der wirklich schöne Reiz. Guckt euch die Bilder an. Ich hab versucht, in schönen Momenten, wo ich noch ein paar Sonnenuntergänge und ein so ein Abendbild habe ich da, das ist habe ich dir darüber geschickt. Das ist echt schön da unten auf der See.
Super. Na, dann wünsche ich dir jetzt ein baldiges Boarding und eine Weiterreise an deine Destination. Danke für deine Zeit hier heute Morgen. Wir nehmen montags morgens auf. Wir hören ganz bald wieder, Flo. Mach's gut, mein Lieber.
Das machen wir, Henning.
Also, tschüss, bis du. Bald.
Tschüss.
Camperman, auch online. Unter camperman.de.
Ach, ist doch immer schön, wenn man einen so kompetenten Außenreporter hat. So, ihr Lieben, ich habe das ja schon angekündigt. Jetzt kommen wir mal zu dem Thema Aktenzeichen XY beziehungsweise die Klassiker auf der Straße, was Betrugsfälle im Ausland angeht und die man vielleicht mal gehört haben sollte, damit es einem selber nicht widerfährt. Ich komme mal zu unserer Auflistung. Früher wäre es denn so gewesen, dass der Eduard Zimmermann, Peter Niedetzky und Konrad Tönz dazu gerufen hätte.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Kriminalisten brauchen für ihren Beruf neben anderen Eigenschaften vor allem auch eins, Geduld.
Grüße an die, die die Sendung noch kennen oder die alte Version. Ich bin damit groß geworden, ich habe mich immer richtig gegruselt und ich dachte immer nur, boah, das ist auch immer, wenn dieser Sprecher bei diesen Einblendungen kam. Klaus-Peter verließ das Haus morgens um Gott, nee. Also wir fangen jetzt mal an mit Klaus-Peter fährt mit seinem und seiner Familie mit dem Wohnmobil gen Süden und vielleicht in Richtung Italien, weil da ist das in der Regel so um Florenz, Bozen, Sizilien, da ist es immer noch gang und gäbe, dass dieser Spiegeltrick angewandt wird. Was passiert? Man fährt mit seinem Auto und man hört einen Knall. Dieser Knall wird gerne erzeugt dadurch, dass etwas an das eigene Auto geworfen wird. Aber manchmal auch noch nicht mal das, sondern dass im Grunde genommen man von einem Auto überholt wird. Dann Warnblinker, Blinker rechts, wild gestikuliert und dann wird auf einen Schaden hingewiesen, der am fremden Fahrzeug ist, der angeblich von dem eigenen Fahrzeug sein soll, weil es ja gerade eine enge Passage gegeben hat und man hätte dieses Auto zerkratzt oder verkratzt mit dem eigenen Außenspiegel oder was auch immer. Ergebnis ist, vor einem irgendwie aufgeregte Menschen sprechen eine fremde Sprache. Man selber ist vielleicht gerade im Stress und total überfordert, weil die Straßen eng sind und keine Ahnung, Hitze, vielleicht auch ein bisschen Stress im Auto, kennt man ja auch. Und dann lässt man sich auch gerne mal dahin verleiten, dass man sich vielleicht auch überreden lässt, sofort Bargeld zu bezahlen, um das dann auf sich beruhen zu lassen. Vielleicht ist man selber auch noch in Zeitdruck, muss ein Ziel erreichen, eine Fähre oder ähnliches. Ja, und da hat man den Salat. Ist natürlich eine fiese Abzocke. Und deshalb in der Regel beziehungsweise grundsätzlich sofort die Polizei rufen. Und so wie ihr die Polizei ruft, werdet ihr auch sehen, ob da was dran ist oder nicht. Denn in der Regel hauen die dann ab und verziehen sich. Das ist der sogenannte Spiegeltrick. Ein ähnlicher Trick passiert dann meistens auf Raststätten. Das heißt, wenn ihr euer Auto parkt, Mittagessen geht, vielleicht euch auch nur auf so eine Bank setzt, auf so einem Rastplatz, wo ihr das Auto nicht hundertprozentig einsehen könnt, kommt einer und lässt an einem eurer Reifen am Wohnmobil die Luft raus. Mit dem Effekt, dass man das selber beim Einsteigen vielleicht gar nicht merkt und dann findet wieder die gleiche Masche statt. Es wird überholt, es wird geblinkt, es wird gestikuliert, es wird auf den vermeintlichen Schaden hingewiesen und in dem Moment, wo man dann aussteigt und womöglich auch zu zweit aussteigt, um zu gucken und sich mit den bestimmt auch sehr netten Menschen dann zu unterhalten, ist das Auto nicht bewacht und irgendjemand greift irgendwo hin, wo er nicht hingreifen soll. Also das ist im Grunde genommen dann eine ähnliche Masche, sagen wir es mal so. Von daher, egal wer von euch in so eine Situation kommt, Ruhe bewahren und denkt dran, schützt euer Auto, macht es zu, wenn ihr aussteigt, das kann man ja auch machen. Oder einer bleibt im Auto, sprecht euch da ab, vielleicht sogar vor der Reise. Dann gibt es natürlich, das kennt man auch, die vorgetäuschte Panne. Es steht irgendjemand womöglich noch in einer engen Kurve an irgendeiner Stelle, wo man gar nicht so gut dran vorbeikommt. Erweckt euer Mitleid und möchte, dass ihm geholfen wird durch euch. Und das ist dann leider auch eine vorgetäuschte Panne. Und kaum steigt man aus, geht da hin und guckt, kommt irgendeiner aus dem Gebüsch, geht zum Auto und räumt euer Wohnmobil leer. Auch da grundsätzlich, entweder es bleibt einer im Auto, noch besserer Tipp, klingt ein bisschen kaltblütig und wenig mitfühlend, fahrt weiter. Denn wir haben alle Telefone, man kann eine Pannenhilfe suchen. Das findet in der Regel eigentlich nicht mehr statt, dass man auf der Autobahn oder irgendwo steht und man keine Hilfe erreichen kann. Von daher das im Ausland vielleicht auch berücksichtigen. Oder wenn man diesen Menschen helfen möchte oder dann Auto verriegeln, dafür sorgen, dass die eigene Karre safe ist und dann kann man dort auch helfen. Dann gibt es noch einen weiteren Trick, der findet nicht so häufig statt, aber das ist halt auch so ein eher überfallartiger Vorgang, dass Täter euch Eier auf die Scheibe werfen. Vielleicht auch von einer Brücke aus oder im Vorbeifahren. Mit dem Effekt, dass ihr natürlich erstmal erschrocken seid, diese Eier womöglich auch auf einer sehr heißen Windschutzscheibe im Grunde genommen sofort anfangen zu einem Spiegelei zu werden, ihr euren Scheibenwischer auch noch anmacht und dann habt ihr den Salat, weil das Zeug kriegt ihr da gar nicht mehr so schnell wieder runter. Reflexartig fahrt ihr rechts ran, haltet an und dann ist im Grunde genommen der Boden bereitet für eventuelle, ja, Überfälle. Also wie gesagt, ich möchte das auch eigentlich nicht so dramatisieren. Mir geht es eigentlich eher darum, dass man das alles mal gehört hat. Und wenn wir es einmal gehört haben, dann wird uns das in der Situation eigentlich gar nicht passieren, weil wir dann hoffentlich genau das Richtige machen. Und alles in allem sind bestimmt die meisten auch super, super nett und voll lieb da draußen. Und grundsätzlich natürlich Ablenkung, Aufmerksamkeit, keine Ahnung. Ihr fahrt mit dem Camper zum Einkaufen, Family bleibt auf dem Platz, ihr fahrt nochmal an die Tankstelle, da spricht euch jemand an und sagt, kannst du mir mal kurz helfen oder dies, das oder jenes oder können Sie mal oder das funktioniert nicht. Reicht schon. Schon ist die Tür auf, man hat nicht dran gedacht, das Auto abzuschließen und schwupp. Also in der grundsätzlich freundlich sein, gerne hilfsbereit auch, aber achtet immer zuerst auf euer Auto, macht es zu, sorgt dafür, dass es safe ist, alle Fenster zu sind und dann könnt ihr auch allen Leuten helfen, die Hilfe brauchen und dann ist auch jedem gediehen. So, auf dem Campingplatz, man kennt das ja auf ganz vielen Campingplätzen im Süden und das ist ja auch der Grund dafür, dass man da so ein Bändchen kriegt und die dann auch nachts vorne eine Art von Einlasskontrolle haben, meistens ja auch eingezäunt sind. Da ist es dann so, dass man natürlich sich sicher fühlt. Ich habe da auch noch nie was erlebt in den vielen Jahren, in denen ich auf solchen Campingplätzen unterwegs war. Aber grundsätzlich gilt natürlich auch da die Regel. Gelegenheit macht Diebe. Also räumt, wenn ihr zum Strand geht, räumt die Sachen rein, macht die Tür zu. Achtet einfach drauf. Immer so ein Kontrollgang. Aber ich glaube, das ist gesunder Menschenverstand. Das ist selbstverständlich. Anders ist es natürlich, wenn man jetzt übernachtet auf irgendeinem Platz, Park for Night, ob das jetzt an der Küste ist, in Portugal, in Spanien, wo auch immer. Also ich will jetzt gar nicht ein Land da dämonisieren. Dann müsst ihr schon ein bisschen darauf achten, was ihr draußen transportiert, also was ihr dabei habt. Diversen Freunden von mir wurden Surfbretter geklaut, beziehungsweise auch Sachen, die sie unter den Bus gepackt haben, weil sie da noch kurz gecampt haben, ob das jetzt Bänke sind und so. Also da gilt wirklich die Regel, alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Von daher ist eigentlich immer das Beste, sich auch in Gesellschaft zu stellen, also auf dem Platz, wo noch andere Leute sind, wobei einen das auch nicht davor schützt. Also so ein gewisses Grundrisiko ist schon auch immer noch da. Oder man probiert eben den Transfer bzw. den Transit so zu planen, dass man sich eigentlich von Campingplatz zu Campingplatz begibt, dann passiert das nicht. Also wie gesagt, diese Camper- und Busaufbrecherei und vom Camper-Klauerei findet eigentlich immer nur da statt, wo es am allerschönsten ist, wo man nämlich alleine ist, ja, und wo halt keiner aufpasst oder irgendwie schaut. Ne? Ein weiterer Punkt ist der mich immer am meisten nervt, ist, wenn man es mal eilig hat oder auf einer Webseite nur flüchtig kurz noch was organisieren muss, so, Schatz, hast du an die Vignetten gedacht oder an die Umweltplakette? Wenn man nicht genau schaut im Internet, klar, die ersten Einträge sind gesponsert und das sind irgendwelche Portale, die sich dazwischen schalten und dann irgendein Markup abrechnen, also eine Gebühr, die gar nicht nötig ist, denn wenn man weiter sucht oder man sich vernünftig damit auseinandersetzt, findet man meistens auch den staatlichen Träger und bezahlt dort dann auch in der Regel sehr viel weniger. Also von daher, bitte nehmt euch die Zeit, schaut euch das an und geht genau auf den Absender, den ihr braucht und da wird dann gekauft und nicht bei irgendeinem windigen Zwischenhändler, der eigentlich nichts anderes gemacht hat, als eine flotte Website aufzusetzen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Genau, und kleine Regel, das ist mir jetzt mehrfach widerfahren. Wir haben ja nun mittlerweile alle, Gott sei Dank, dieses Roaming-Netz, das heißt diese Regel in Europa, dass man genauso surft wie zu Hause ohne extra Gebühren. Die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei, aber es gehört ja eben nicht alles zu Europa, zum Beispiel die Schweiz, auch gerne mal so ein Transitland, durch das man durchfährt. Und da ist es dann besonders ärgerlich, weil euer Provider wird euch dann erstmal schön irgendwie, hallo, bist im Ausland, Ding, da hast du jetzt mal schön dein Amount gekriegt für das Ausland. Also wenn ihr eine Route plant über die Schweiz oder so, ladet euch die Karten vorher runter oder besorgt euch eine eSIM, die dann die Schweiz beinhaltet, oder schaut eben in eurem Mobilfunkvertrag nach, ob das mit abgedeckt ist. Weil ja, es ist dann ein Zehner oder, aber das läppert sich halt auch und es ist irgendwie ärgerlich, wenn man das denn feststellt, dass man dann gleich diese Telefongebühren da reingedrückt bekommt. Also Grundregeln für, um das mal abzuschließen, und dann sind wir auch hier fertig mit unserem Special. Die Grundregeln für das Reisen im Ausland mit dem Camper im öffentlichen Raum und nicht bewachten Campingplätzen, Bargeld und Dokumente immer am Körper tragen und nie im Fahrzeug lassen. Ganz wichtig, denkt dran. Ja, ist die große Brieftasche mit dem Reisepass weg, dann ist meistens auch die Reise schon zu Ende. Also das passiert und man glaubt es gar nicht. In Schweden, da habe ich Berichte gelesen und auch Freunde haben mir das berichtet, dass es dort wirklich richtig auch Truppen gibt, die sich darauf spezialisiert haben, eben auf Parkplätzen Wohnmobile aufzubrechen. Die beobachten ganz genau, was passiert. In der Regel ist es so, ach komm Hase, wir gehen jetzt nochmal einkaufen und machen den Camper voll und dann fahren wir auf den Platz. Ja, und dann ist es schon zu spät, weil in der Zeit räumen sie euch die Karre aus. Von daher seid vorsichtig und macht es denn idealerweise so, dass ihr vielleicht sogar eine Person im Auto lasst und eine Person geht einkaufen. Das ist die absolut sichere Nummer. Und nochmal, Vorsicht ist geboten, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jetzt wahnsinnigen Schiss haben muss. Nur einfach Bauchgefühl, generell gilt ja auch, dass man, wenn man irgendwo auf dem Platz fährt, ich habe mich mal mit einer Frau länger unterhalten, die alleine mit dem Camper unterwegs ist, die hat auch gesagt, das Allerwichtigste für mich ist das Bauchgefühl. Kann ich hier stehen? Ist hier viel Trubel? Fühle ich mich hier sicher? Wenn ihr nur den Anschein von, keine Ahnung, Gänsehaut und nicht die Gute habt, dann weg da. Von daher, das ist, glaube ich, auch klar. Grundsätzlich gilt, in ganz Europa ist die 112 als Notruf möglich. Das heißt, sollte irgendwas passieren, auch vielleicht eine Panne oder in der Panne jetzt vielleicht nicht, aber ein schlimmerer Unfall oder irgendwas, könnt ihr jederzeit auch bei verdächtigen Situationen die 112 anrufen. Euch wird sofort geholfen. Das ist auch kostenlos. Helfen kann natürlich auch bei Unfällen im Ausland, wenn dir da irgendeiner reinfährt, der dich erst reinwinkt und dann dir vor die Karre fährt. Sowas gibt es ja leider auch. Eine Dashcam helfen, aber grundsätzlich, glaube ich, sollte man so vorausschauend fahren, dass man das auch vielleicht ein bisschen ahnt. Und genau, Unfälle im Zweifel nicht anhalten, weiterfahren zur nächsten Tankstelle oder belebten Stelle. Und man kann natürlich auch ganz viele Versicherungen abschließen. Da gibt es eine, die heißt Assistance Leistung. Danach müsstet ihr mal schauen. Da habt ihr dann so unterstützende Leistungen in der Police mit inkludiert. So, jetzt glaube ich, habe ich auch alles dazu gesagt. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch was dazu beizutragen hättet. Schickt uns das gerne. Ihr könnt uns das per Mail schicken oder eben auch als Direktnachricht auf Instagram. Da findet ihr uns unter The Camperman. Ich hoffe, ich habe euch jetzt mit dem kleinen Rausschmeißer hier nicht zu viel Angst gemacht, denn darum ging es nicht. Es ging einfach nur darum, sensibilisiert zu sein. Von daher habt viel Spaß im Urlaub, viel Spaß bei der Vorbereitung. Und ja, dann hören wir uns nächste Woche. Dann haben wir ein Special von Gerd mit seiner Frau Steffi, die ein bisschen was über den Dänemark-Trip erzählen. Und danach sind wir dann auch wieder vollzählig anwesend. Also, genießt das Wochenende, genießt das schöne Wetter, viel Spaß beim Vorbereiten der Reise und auf der Reise, euer Henning, bis dann.
Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.